Wir sind's wieder von Remix. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zu zweit. Mal sehen, ob wir das schaffen.
Ob wir so lange durchhalten zu zweit.
Oder uns gegenseitig langweilen oder so.
Und dann alle anderen mit. Nee, wir kriegen das schon hin. Das klappt schon.
Ja, das wird heute mal eine besondere Lisi-Dynamik. Hoffentlich auch eine besonders tolle. Wir haben auf jeden Fall, wie ich finde, einen ziemlich gigantischen Hashtag. Ich bin total stolz auf den. Ich finde den mega witzig. Du nicht?
Ja, also die Sache ist, dass ich ihn ja noch nicht ganz verstanden habe.
Ja, das ist... Okay, Pinterest-Fans, aufgepasst. Der Hashtag der Woche ist...
Trommelwirbel.
Gotthacks. Jeder von euch kennt Lifehacks oder Make-up-Hacks oder Ikea-Hacks. Ikea-Hacks, oder? Die Idee dahinter ist ja einfach, dass man aus irgendeiner Alltagssache irgendwas Umwerfendes, Verrücktes macht oder irgendeine Sache, die total kompliziert sein kann, total vereinfacht oder wie auch immer. Guckt euch das an, weil diesen Videos kann man echt versinken.
Und ja, das habe ich gerade nämlich gemacht und bin auch direkt auf ein Video gestoßen, was mein Leben verändern wird.
Ja, ich habe es dir gleich gesagt.
Ja, da wurde nämlich erklärt, wie man Bier innerhalb von 2 Minuten kühlen kann.
Eis und Salz. Oh, was für ein Geheimnis.
Ich wusste das nicht.
Ich wusste es.
Ja.
Habe ich auch schon 3-mal gesehen. Es gibt immer so gemischte Lifehacks-Videos und da kommt das immer irgendwie vor. Oder Gummihacks, wo du dann mit einem Alltags-, so einem Bürogummi alle möglichen Sachen machst, so Schrauben reindrehen und Schnickschnack. Also es macht schon Spaß. Ja, und wir haben heute mal das Gotthacks genannt. Hashtag der Woche. Und eigentlich weiß ich gar nicht, ob das was mit dem zu tun hat, was wir heute so machen, aber ich fand's lustig.
Ja, deswegen muss ja nicht.
Muss gar nichts. Ja, aber wir wollen zumindest heute über Gott reden, nicht wahr?
Über Gotthacks.
Wer ist der Dude oder die Lady Dude überhaupt? Oder... Was macht der so?
Was macht der Dude? Ja, vor allen Dingen um die Frage soll es gehen, was bedeutet es, eine Beziehung zu Gott zu haben?
Schwierig, ne? Ich finde das sehr schwierig. Anfangs wollte ich irgendwie sowas wie Beziehungsratgeber oder sowas, aber das ist natürlich ein bisschen arm. Also nein, Gotthacks ist der Hashtag der Woche.
Wir hatten noch einen anderen.
Den mochte ich aber auch wirklich sehr, komm, wir müssen sagen, weil ich den wirklich mochte.
Ja, okay, durchgefallen ist...
How to hook up with God. Ja. Obwohl ich den lustig fände. Ja, passt doch eigentlich ganz gut.
Weil, aber der Hintergrund ist ja schon der, dass, als wir gerade drüber nachgedacht haben, dieses ganze Thema Beziehung zu Gott, das geht ja oft auch in so eine Ecke, so ein bisschen Verliebtheit und alles, was so eben auf der menschlichen Ebene so normal ist. Ne? Und dann so ja, aber, Jesus my boyfriend so.
Ja, und ich finde das manchmal auch wirklich so ein bisschen ambivalent, ne? Also es ist halt... Da ist auch die Trinität einfach sehr schwierig, ne? Weil einerseits hast du dann dieses so, oh ja, mein Vater und hier und da und bla und blub und dann wieder my best friend und diese Boyfriend-Geschichte. Also es ist ja wirklich manchmal auch schon ein bisschen creepy, wie das, was auch so, auch so für Gefühle und so hervorruft. Und wenn man dann auch nochmal überlegt, Gott und Geschlecht und so, wird das alles auch nochmal weird, finde ich.
Ja, also beim Nachdenken, ich finde es wirklich manchmal... recht komisch. Also auch, wenn ich mir so überlege, was ich da... also da fallen mir ja ganz viele Lieder ein, die irgendwie mit ein bisschen Nachdenken auch ganz komisch klingen. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Jesus, mein Erlöser.
Ja, das ist weird, ja. Ne? Das hat irgendwie sowas von Stockholm-Syndrom.
Ja, wahrscheinlich. Nee,
Stockholm, wie heißt das?
Stockholm ist das mit den Entführern.
Genau, das ist dieses andere. Ach, schlecht, ich weiß es nicht. Aber diese Idee von, ich verliebe mich in meinen Retter irgendwie, bla, und der hat mich, naja. Weißt du, es hat irgendwie was Weirdes. Das Witzige ist, meine beste Freundin, die habe ich mal mit in den Gottesdienst genommen und da gab es Worship und da war ein Dude, der hat Gitarre gespielt und ohne Witz, der hatte immer, wenn der Worship gemacht hat, so mega Orgasmus-Face. Und ich habe das auch schon immer gedacht. Und ich dachte, ja, komm, sag's mal jetzt nicht zu. Und ohne Witz, sie war nur einmal da und kam dann so, Alter, was war mit dem denn los? Der hatte so einen Orgasmus-Fest. Das hat sie auch richtig untergegeben.
Das muss ein guter Gottesdienst gewesen sein. Also.
Ich weiß nicht, vielleicht fand er sich auch nur selber total toll mit Gitarre und ihm ging wirklich einer ab oder wie auch immer. Aber ich finde tatsächlich wirklich teilweise, ich finde Worship-Situationen manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich habe immer das Gefühl, also bei manchen hat man wirklich das Gefühl, man beobachtet Leute bei Sex. Es hat sowas Intimes und sowas, wo ich immer so denke, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sehen darf und will. Also,
weißt ja, deswegen ist es ja im Idealfall auch dunkel, wenn...
Ja. Gott sei Dank. Puh. Aber wie gesagt, nur, also ne, ich will jetzt nicht böse sein, aber für mich hat das manchmal echt was irgendwie was Unangenehmes, als weiß ich nicht. Und dann kann ich damit immer überhaupt nichts anfangen, weil ich denke immer so, was, also ich kann, also es ging mir auch schon immer so, dass ich damit echt Schwierigkeiten hatte, da nachzuvollziehen, auf welchen Ebenen da was für Geschichten abgehen.
Ja, wobei auf der anderen Seite, finde ich das durchaus nachvollziehbar, dass man einen Raum hat, wo man auch mal bestimmte Dinge rauslassen kann. Ja, also das passiert jetzt bei mir nicht unbedingt so oft im Gottesdienst, aber ich kenne das schon auch, dass man eben so durch Lieder singen oder eben auch durch einfach abgehen, so Konzertstyle, dass ich da irgendwie so eine so Blockaden lösen kann und man da irgendwie so ein Stück aus sich rauskommen kann. Und das finde ich jetzt auch legitim, muss ich sagen.
Nö, nee, also. Darum geht es ja nicht, das legitim finden oder nicht. Also, ne, ich will da auch niemanden da irgendwie was irgendwie eintrichtern oder so. Bei mir ist einfach nur das Problem, dass das immer Sachen sind, die bei mir nicht angekommen sind und deswegen konnte ich damit nie so viel anfangen. Dieses ganze... ja, was soll das denn heißen, diese ganze Gottliebe und dieses ganze Beziehungskiste und so. Ich finde das, für mich ist das manchmal, hat das Vergleiche und Ebenen, wo mir vielleicht auch einfach der Zugang zu fehlt, weil ich, vielleicht bin ich einfach nicht so ein, bin Kohleherz.
Kohleherz.
Kohleherz. Ja. Bei mir ist da nichts, das ist ein Stück Kohle, das... Blüht zwischendurch mal so vor sich hin, das war's. Deswegen war ich auch immer so gut in meinem Job. Auch du kannst entfacht werden. Ja. Naja, das ist halt eine Kohle, die entfacht nicht, die ist dann direkt Burnout. Die kann nur glühen und Burnout.
Direkt abgekackt. Ja. Ja.
Schade.
Ja, aber ich meine, es gibt ja schon auch Leute, die das... also die da schon in die Nähe von Sex und so weiter bringen. Also ich erinnere mich noch John Eldridge. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Buch, aber irgendwo hat er dann auch mal das so in die Nähe gerückt und hat dann gemeint, also so ungefähr eine nackte Frau sehen, das kommt der Ewigkeit am nächsten oder irgendwie sowas. So, ja, wo eben, ja, aber ich meine, wahrscheinlich, Sex sind eben auch recht, im Idealfall, recht intensive Erfahrungen und das wird dann eben gerne genommen und dann gesagt, ja, weil die Beziehung zu Gott ist eben auch ganz, ganz toll und dann...
Dude, wir reden über Sex.
Wahnsinn, auch das noch.
Ich muss immer drüber lachen, weil er will immer nicht.
Ja, aber der Grund ist einfach der, weil ich denke, das ist...
Soll man machen, soll man nicht drüber reden? Sag's doch.
Nee, ich finde das gerade im Podcast ziemlich billig, weil das so eine billige Marketingmethode ist, wo ich denke...
Sex sells.
Ja, ganz ehrlich. Ja, ist ja so. Ich meine, lange Zeit war unsere Folge über Homosexualität war so ganz weit
ja,
oben.
Ja, aber das hat auch andere Statistiken. Gründe. Das ist doch Schwachsinn, dass es da, also...
Ja, es ist, ja, wieso? Aber es ist doch so. Red über Sex und auf einmal alle so, oh, das muss ich mir anhören. Ich weiß nicht. Ja, gut. Meine Güte.
Das ist so, ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist so.
Ja.
Ja. Okay, aber jedenfalls... also ich kann das einerseits nachvollziehen, dass man dann so besonders spirituelle Erfahrungen auch irgendwo in den Kontext Sex dann rückt oder dass man das irgendwie auch zusammen denken will oder so. Ja, Meine Güte. Ich glaube aber, dass es da. Ja, ich weiß nicht, irgendwie befremdet mich aber dann schon in der Art und Weise, wie das oft rübergebracht wird. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, vielleicht ist mein Problem da auch mehr Musikstil, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich weiß nicht. Ich finde das halt so witzig, weil man gleichzeitig ja irgendwie das auch schon wichtig ist, dass, Jesus mehr oder weniger auch ein sexloses Wesen ist. Ne? Also das ist irgendwie doch alles verrückt. Einerseits weiß man gar nicht so genau, wer oder was Gott überhaupt ist. Dann hat man, okay, Jesus, der war ein Dude, aber man ist, also ne, Gott sozusagen männlich, haben wir ja auch drüber gesprochen, können wir auch gleich nochmal ausführlich, ist ja auch schwierig. Und dann ist man, will man doch auch nochmal ganz sicher sein, dass Gott, also Jesus auch eine brave Jungfrau war, die mit 30 gestorben ist. Mhm. Das ist doch schon irgendwie wichtig auch, ne? Deswegen hat ja diese Sache liegt da auch voll Ärger dieses, geschlagen. Dieses Buch, ne?
Von Dan Brown meinst du?
Genau, ja.
Wo es hieß, dass Jesus verheiratet war.
Genau, und ein Kind gemacht hat und bla und blub und so, ne? Und dann sind ja also.
Ja. Ja. Keine Ahnung, vielleicht war Jesus verheiratet, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber für mich
ist das. Nur weil das nicht in der Bibel drinsteht, heißt ja nicht, dass es nicht.
Ich finde das auch gar nicht dramatisch, im Gegenteil. Also ich meine. So, ne? Also das meine ich auch gar nicht, sondern ich finde halt eben diese. Lass uns jetzt mal so zum Kern, zum Thema Beziehung mit Gott. Man kann ja auch so andere Beziehungen, auch so Sexdates haben, ne? Also man kann ja auch andere Beziehungen haben. Und. Lass uns da mal so ein bisschen drüber reden. Und ich finde, fangen wir noch mal da drüber.
Also ich kann ja mal sagen, was eine Sache ist, die ich mir oft denke, wenn das mit eben dieser Jesus my boyfriend Geschichte so ein bisschen überzogen wird. Also das ist immer ja Geschmackssache und so, aber ich rede jetzt mal von mir. Für mich hat das oft was von diesen, bei Kindern ist das ja manchmal, dass die so unsichtbare Freunde haben. Hm. Ne? Und diese unsichtbaren Freunde dann irgendwie ganz doll ins Leben einbeziehen. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese Kinderbücher, die dann eben erzählen, war das nicht ja bei Feuerwehrmann Sam oder was? Da gab es dann irgendwie eine Episode, wo dann eine Figur dann auch einen unsichtbaren Freund hatte und dadurch dann irgendwie was ganz Schlimmes passiert ist und dann den Kindern dann schon direkt beigebracht wird, pass auf, unsichtbare Freunde nicht gut.
Das sind immer die, denen man alle Schuld in die Schuhe ziehen
kann. Den schiebt man allen.
Oder wie man zwei Kekse bekommt.
Ja, aber irgendwie, das hat für mich, ich weiß jetzt auch nicht so sehr warum, aber irgendwie
hat naja, das ganz, sind wir ist doch einfach mal realistisch so, ne? Also, ich meine, also Jesus ist entweder tot oder im Himmel oder ziemlich alt. Also so im Sinne von, das ist ja jetzt auch kein Hier und Jetzt Gegenüber in dem Sinne. So wie du jetzt mein Gegenüber bist. So. Um mal so ein bisschen in den Kern zu Beziehung reinkommen. Müssen wir jetzt mal auch so ein bisschen drüber reden, was macht Beziehung aus und was macht auch Gegenüber aus? Weil das ist ja ein Punkt, den wir heute auf jeden Fall auch besprechen wollen. Da geht es weniger um Jesus, weil, ey, jetzt mal ganz ehrlich, lass uns auch mal mehr über Gott reden, weil...
Ja?
Ich will jetzt nicht wieder sagen, dass ich diese Trinitätsgeschichte so schwierig finde, aber im Endeffekt ist es ja nicht so, dass Jesus jetzt ein Mensch ist, der mir gegenüber sitzt, wie du mir gegenüber sitzt.
Das ist, glaube ich, das Problem. Ne, dass, da wird irgendwo in dieser Frömmigkeit wird dem nicht Rechnung getragen, dass Gott ja zumindest mal unsichtbar ist. So, und das ist eben was ganz anderes aus meiner Sicht als jetzt eben meine Beziehung zu meiner Frau oder so. Das ist einfach was anderes. Und da habe ich Probleme mit.
Weißt du, womit ich eigentlich die wirklichen Probleme habe? Auf der einen Seite redet man nämlich schon ganz gerne darüber, dass redet man gerne mit Gott in Hierarchien. Er ist so viel größer, er kann so viel mehr und er ist so viel toller. Und
ja, dann ist Gott der Fremde, so. Der ganz andere.
Genau, und gleichzeitig ist er aber auch irgendwie my boyfriend. So. Und damit habe ich wirklich Probleme. Weil, was ist Gott jetzt nun? Ist er halt eben mir gegenüber? Bin ich damit Gott auch ein Gegenüber? So, oder ist es halt eben eigentlich so was ganz Fernes und ich kreiere mir da irgendetwas, was mir nahe kommt, damit es irgendwie eine persönlichere Note hat? Weißt du, wie ich meine?
Ja, gut, da würde ich sagen, auch da gibt es wieder Für und Wider. Also sprich, ich glaube, Theologie an sich, alle Rede über Gott, würde ich jetzt mal sagen, muss auf Analogien zurückgreifen. Also sprich, wir reden davon, oder die Bibel zum Beispiel spricht davon und beschreibt Gott als Vater. Wir sprechen im Vater unser, sprechen wir Gott als Vater an. So, ist Gott jetzt ein Vater im biologischen Sinne oder so wie wir? Nee, natürlich nicht.
Ja.
So, es gibt bestimmte Dinge, die wir da per Analogie uns veranschaulichen wollen, ja, Fürsorge und Treue und Gottes Verbindlichkeit und solche Sachen, die Vaterliebe, all diese Dinge. So, und das heißt ja nicht, dass eine Analogie prinzipiell dann etwas Falsches aussagt, aber man muss sich eben bewusst sein, dass das, was man dann per Analogie über Gott sagt, in jedem Fall zu kurz greift. So, und das ist auch vollkommen okay, das ist legitim aus meiner Sicht.
Ja.
So, jetzt könnte man sagen, ja, okay, diese Jesus My Boyfriend Geschichte, ist das vielleicht auch eine Analogie, die zulässig ist? So, mag sein, für mich funktioniert sie nur nicht. Irgendwie. So, dann gehe ich aber mal in eine extremere Richtung. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal die ganze Geschichte mit Prozesstheologie. So ein bisschen kommen wir auf das Thema auf, weil der Jay von Hossa Talk uns eine Frage geschickt hat, wo er gesagt hat, sinngemäß, also in der Remix-Facebook-Gruppe hat er geschrieben und hat sinngemäß gesagt, ne, wie kann man in der Prozesstheologie so diese persönliche Gottesbeziehung denken. Ja, und dieses persönliche Gottesbild, so wie Jesus auch zum Beispiel an Abba gedacht hat und mit Abba Gott gemeint hat. Und es gibt in der Prozesstheologie ein dickes Problem. Und zwar aus verschiedenen Gründen, da können wir noch drüber reden, wird Gott sehr, sehr abstrakt gedacht und auch in abstrakten Begriffen beschrieben. Und das führt dazu, dass einigen in diesem Gespräch aufgefallen ist, dass die Menschen, die sich längere Zeit mit Prozesstheologie auseinandersetzen, dass die keine persönliche Beziehung mehr zu Gott haben oder pflegen, sondern dass Gott für die nur noch was Abstraktes geworden ist. Ein Grund dafür ist übrigens, laut John Cobb, ist ja einer der Vordenker der Prozesstheologie, der hat gesagt, dass die Prozesstheologen und Theologinnen ja angefangen haben, über Gott gendergerecht zu sprechen. Beziehungsweise, ob es gendergerecht ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls eben, dass man nicht mehr sagt, maskulin, also der Gott, sondern dass man dann versucht hat, so neutralere, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Dann kommt man eben da bei Sachen raus, in Deutsch wahrscheinlich so die Gotteskraft oder dergleichen Sachen. Und das führt aber dazu, dass man irgendwo nicht mehr so diesen persönlichen Bezug hat. Und dann sagt sogar John Cobb, dass es ihm dann lieber ist, die männliche Beschreibung Gottes zu wählen, damit eben dieser persönliche Bezug zu Gott nicht flöten geht.
Ja, das ist aber ein ganz schön hoher Preis, den er da zahlt, muss ich sagen. Das macht mich auch gerade ein bisschen wütend, Herr Kopp. Da reden wir aber nochmal drüber.
Der ist in den 90ern, der darf das sagen. Alles, was John Cobb sagt, stimmt.
Ist klar, nee, das stimmt schon mal definitiv nicht. Das finde ich ja, macht Christina Brudereck fantastisch, ne? Also die wechselt so flüssig zwischen die Göttin und der Gott, dass es der Wahnsinn, ihr zuzuhören. So, ne? Und das finde ich auch nett. Aber für mich persönlich trifft es das halt eben nicht, weil ich finde, es ist weder der Gott noch die Göttin. Ich finde das ganz schwierig, Gott tatsächlich in Geschlecht zu denken.
So. Ja gut, wir haben ja nun mal maskulin und feminin, also eben Artikel, die eben geschlechtsgebunden sind in der Sprache. Das ist ja nun mal so.
Wir haben ja auch das.
Ja, aber wenn du dann wäre es wieder, das ist ja eben mit einer Sache verbunden oder gedacht. Das heißt, dann hast du am Ende eben das wieder Kind. Dieses. Ja, das ist wahr. Auch das Mädchen. Denk mal drüber nach. Das sind bestimmte Dinge, die in der deutschen Sprache eben schwierig sind, aber. Ja, erklär mal jemandem, der Deutsch lernt, warum heißt es das Mädchen? Die Frau, aber das Mädchen. Scheiße. Ist schwierig nachzuvollziehen.
Deutsche Sprache. Komische Sprache. Gender-Arschloch-Sprache.
Eieiei. Ja. Ja. Also jedenfalls, ich kann diese Kritik von Cobb, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ja.
Ja, aber was meint er denn dann mit persönlicher Beziehung? Und was ist denn da der wichtige Punkt für ihn? Das würde mich mal interessieren.
Also wahrscheinlich würde ich sagen, dass der wichtigste Punkt ist, Gott persönlich anzusprechen. Also Gott als ein Du anzusprechen im Gebet. Und das, ich würde sagen, also eine persönliche Gottesbeziehung haben, ohne Gott als Du ansprechen zu können, stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sage, dass ich es mir sehr schwierig vorstelle.
Weißt du was? Aber das ist ja lustig, weil man sagt ja auch sowas wie, wie ist denn deine Beziehung zu deinem Körper? Sprichst du deinen eigenen Körper an?
Ja, schon. Weil du sprichst ja, in Gedanken sprichst du auch zu einem Gegenüber im Prinzip.
Also ich nicht. Ich rede auch nicht mit meinem Körper.
Okay, du redest aber ich glaube, das muss man auch als Einheit denken. Also Körper und Persönlichkeit zu trennen ist auch, glaube ich, nicht ganz
eben konsequent. Das ist nämlich gar nicht so also, ne, das, so da bin ich auch nicht so der Fan von, ne, weil ich bin mein Körper. Ich bin nicht in meinem Körper, sondern ich bin mein Körper. Mhm. Mein Körper bin ich, so, ne? Und da kann man sich ja schon auch fragen, warum man Gott so sehr aussourcen muss. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Sehr unausgedacht, vielleicht streiche ich das auch wieder.
Also okay, dann wäre sozusagen die Frage erstmal wieder ein bisschen abstrakter, toll.
Bin doch in Gott. Im Leben und Weben und sind wir.
Ja, das wäre die Frage nach dem Panentheismus. Ja, also Pantheismus würde sagen, alles ist Gott. Du ist Gott, der Stuhl ist Gott, die Flasche ist Gott.
Deine Mutter.
Deine Mutter ist Gott. Oh Mann, ja. Und Panentheismus würde sagen, alles ist in Gott. Das heißt Panentheismus. Alles ist in Gott. Ja. Okay, das heißt, dass wir in Gott weben und sind und so weiter, das sagt Paulus ja. Hm. So, aber das, ich meine, wir sind auch in der Welt. Mhm. Alles ist in der Welt, alles ist in dem Universum. Mhm. So, alles ist auch Teil des Universums, kann man sagen.
Aber siehst du, mit meiner Umwelt und mit dem Universum rede ich auch nicht, obwohl ich auch mit dem interagiere und eine Beziehung habe.
Ja, aber guck mal, das ist aber
redest jetzt... Redest du mit der Luft?
guck mal, jetzt, ich nehme mal Rob Bell zum Beispiel. Rob Bell, der hat ja mal gesagt, also ob du es jetzt Universum nennst oder Liebe oder Gott, ist im Prinzip alles wurscht. Oder Leben. Ne? Such dir aus, was du meinst. So, ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, Universe oder eben persönlicher Gott. Das ist für mich schon ein Unterschied.
Das kann man als Unterschied bezeichnen, klar, aber die Frage ist, ob man es muss. Also so im Sinne von, wir können das ja auch nochmal runterbrechen, ne? Also was ist das Wichtige an einer persönlichen Beziehung? Was braucht man für eine persönliche Beziehung? Und man könnte sich auch fragen, ob das mit Gott überhaupt möglich ist. Oder ob das nicht sowieso nur Spinnerei ist.
Okay, also dann würde ich sagen, man müsste wahrscheinlich dann erstmal darüber reden, wenn man eine persönliche Beziehung braucht oder will, theologisch denken will, dann muss man sich erstmal darüber unterhalten, ob Gott überhaupt eine Person ist.
Finde ich schon. Da wird schon schwierig.
Ja, okay. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es gibt dieses Buch hier, wie heißt der Knecht? Alistair McGrath? Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Der hat ein dickes Buch geschrieben, Der Weg der Theologie. Super gutes Buch. Super gute Einführung in die Theologie. Und da gibt es eine kleine Version von Theologie, was man wissen muss. Ist das Gerd Medien oder so? Ah, weiß nicht. Brunnen wahrscheinlich. Brunnenverlag. Also, das taugt was, das Buch. Und da geht er auf den jüdischen Theologen Martin Buber zurück. Und der Buber hat wohl dann eine Unterscheidung gemacht zwischen einem persönlichen Gott und einem unpersönlichen Gott. Und er sagt, ein unpersönlicher Gott ist eben ein Gegenstand. Da hat man Gott zu einem Gegenstand gemacht. Und das finde ich wiederum ziemlich spannend, weil Theologie sich dafür hüten sollte, aus Gott einen Gegenstand zu machen, ne, den man eben fest definieren kann, wo man dann eben seine Attribute hat, ne? Gott ist so, A, B, C, D, E, und dann hat man Gott schön in eine Box gepackt und dann hat man Gott definiert, so, und dann eben aber auch zum Ding gemacht, was man fassen kann. Und wiederum ein persönlicher Gott nach Buber wäre eben ein, da muss man dann schon Rechnung tragen, dass Gottes Wesen eben über unser Denken hinausgeht und für uns nicht zugänglich ist. Also das heißt, Gott ist uns immer auch irgendwo fremd. Und ja, das finde ich dann schon wichtig. Aber dass beim persönlichen Gott eine Beziehung immer noch möglich ist. So, das ist...
Ja, aber was heißt denn dann Beziehung? Was findest du, braucht man denn für eine Beziehung?
Warte, ich gucke hier nochmal eben nach in dem Ding. Da war nämlich noch ein Aspekt, den ich spannend fand. Oh, die Kleine wacht auf.
Baby träumt schlecht, glaube ich.
Ich mach mal einen Stopp.
Ich gehe mal gucken, mal raus.
Vielleicht ist es auch schon wieder gut.
So, die Frage war, was ist für einen persönlichen Gott wichtig?
Nee, für eine Beziehung.
Für eine Beziehung. Ja, ich würde sagen, was für eine Beziehung wichtig ist, ist eben Kommunikation und ist eine Form von Geben und Nehmen, von Aktion, Reaktion und von Wahrnehmen. Also in der Prozesstheologie wird ja dann zum Beispiel der Hartshorne, Charles Hartshorne, hat von einem sozialen Gotteskonzept geredet und das, was er damit meint, ist, dass Gott in der Lage sein muss, Erfahrungen zu machen. Andere reden davon, dass Gott sympathisch sein muss. Also sprich, dass Gott irgendwie etwas davon mitkriegen muss, was hier auf der Welt passiert und das wahrnehmen muss. So, das ist schon, glaube ich, auch für Spiritualität ziemlich wichtig. Also ich glaube, ich muss, um eine Beziehung zu Gott haben zu können, muss ich schon glauben, dass das, was ich lebe, das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich sage, dass das irgendwie bei Gott ankommt. Und dass Gott das aufnimmt, wahrnimmt, wie auch immer. Dass es was mit Gott macht. Wenn das Gegenkonzept wäre ja im Prinzip so ein Gott, der unnahbar ist, zu dem vielleicht der sowieso schon alles weiß und den man gar nicht überraschen kann. Und wenn dann dieser Gott irgendetwas, also wenn ich dann bete, dann habe ich maximal die Illusion, dass das bei Gott ankommt. Aber in Wirklichkeit hat alles das, was ich mache, gar keinen Affekt auf Gott. Gott lässt sich davon nicht affizieren.
Und warum ist es jetzt wichtig, eine Beziehung zu Gott zu haben?
Ob es wichtig ist, ist ja wahrscheinlich dann erstmal jedem selbst überlassen. Aber die Frage ist ja erstmal, was ist das oder wie soll man sich das vorstellen?
Ja, wie soll man sich das denn vorstellen?
Also, ich glaube, die Herausforderung... Also,
man kann ja jetzt einfach mal ganz platt sein. So, ne? Ich kann Gott nicht sehen. Ich kann Gott nicht hören. Kommunikation ist schon mal eine sehr schwierige Sache. Wie läuft denn die Beziehungskiste dann überhaupt?
Da würde ich...
Bloß, ich weiß auch gar nicht, was auch immer ich mache, was das mit Gott macht. Habe ich ja keine Ahnung. Macht es Gott traurig? Macht es ihn glücklich? Macht es ihn wütend?
Ja.
Ist es ihm egal? Lacht er?
Also, ich würde sagen, dass es schon... Also, da müsste man dann eben gucken, was passiert eigentlich im Menschen. Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott schon eine Sache ist, die im Menschen passiert. Also in der in dem unsichtbaren Teil der menschlichen Persönlichkeit, in dem nicht sichtbaren Teil von Menschen. Und auch da, ich würde da den Whitehead mal ranziehen, der hat was Interessantes gesagt. Und zwar, also ist die Frage, ob es etwas gibt, was man der Sprache voranschalten kann. Ja, also natürlich, wir können jetzt Dinge in Sprache ausdrücken, aber ist das Tiefste, was unsere Persönlichkeit ausmacht? Und da würde ich sagen, nein, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel jetzt Babys, mit denen kann man auch auf einer gewissen Art und Weise kommunizieren. Die können aber keine Sätze bilden, keine Worte, die haben auch keine Sprache. Genau, ganz genau.
Zwiebel.
Die ist so süß. Die Alte, ey.
Die lacht sich immer tot, wenn sie ein anderes Baby sieht.
So.
Und so lacht sie.
Also es muss eine Form von Kommunikation geben können, die der Sprache vorangeschaltet ist. Und dann ist die Frage, ist es dann nicht denkbar, dass Gott auch auf so einer Ebene mit uns kommunizieren kann? Dass es da irgendeine Art von...
Das ist ja das, was Royer immer sagt, ne? Es geht um die Beziehungssprache.
Genau.
Aber das überzeugt mich eigentlich nicht.
Das überzeugt dich nicht?
Nee. Was der Royer da? Nö.
Ja, also wie gesagt...
Im Gegenteil, er hat ja gesagt, man muss Gott nicht informieren, man muss ihn nicht motivieren, sondern beten wäre eine reine Beziehungssprache. Ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, Kommunikation. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Also ich wüsste jetzt erstmal nicht, was dagegen sprechen würde.
Also ich finde, wenn Gott ein Gott ist, der verändert ist und der, also für mich ist das Wichtigste in Beziehung, tatsächlich, dass es halt eben auch, was du vorhin gesagt hast, was Wechselseitiges ist. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, muss es auch irgendwas mit Gott machen, sonst wäre es ja lame. Das Problem an der ganzen, also, ne? Mhm. Und das würde ja dem, was Royer sagt, schon mal widersprechen. So, ne?
Also wäre sozusagen die Frage, kann man überhaupt sowas wie eine Stimme Gottes wahrnehmen? was auch immer dann Stimme Gottes
ja,
das ist.
Das wäre ja noch wär dann die nächste Kiste. Die erste Kiste ist einfach mal, okay, ich finde, wenn Beziehung bedeutet, dass ich, das ist ein gegenseitiger Affekt da.
Mhm.
So. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich Gott was für einen Effekt ich bei Gott auslöse, mit was auch immer ich tue. So, das kann ich mir denken oder auch nicht. Und genauso umgekehrt ist es halt eben ziemlich schwierig zu sagen, was Gottes Stimme oder was auch immer in meinem Leben ist oder nicht.
Ja, also in der Prozesstheologie spricht man ja von diesem Initial Aim, also von diesem Impuls, von diesem Locken Gottes, dass Gott quasi mit jedem Menschen in einem oder mit jedem Bestandteil des Universums sozusagen im Austausch ist, in einem Gespräch ist und das Universum in eine bessere Zukunft lockt. Und sozusagen damit auch dann so eine theologische Sprache geschaffen worden ist für die treibende Kraft hinter sowas wie Evolution.
Ja.
So, also das heißt, ich glaube, dass man schon dann auch theologisch bestimmen kann, was ist dann Stimme Gottes? All das, was mich aus der Enge in die Weite führt. All das, was Hoffnung gibt. All das, was Leben schafft. All das, was ermutigt. All das, was Weisheit beinhaltet. So, und so könnte man, glaube ich, noch mehr gehen. Das, was mich in gute Lebensmöglichkeiten führt. Das, was zu mehr Enjoyment, also zu mehr Freude und so weiter führt. Das, glaube ich, kann man dann auch als Stimme Gottes identifizieren. Das wäre, ja. Und da, ja, würde ich sagen, das ist ja schon auch real. Also ich würde das zumindest sagen.
Kann man so sagen. Also ich persönlich bin ja mit diesem ist Gott eine Person und so ein Kram bin ich ja, weiß ich nicht so gut. Ich finde Beziehung zu Gott kann man ganz gut mit Atmen vergleichen. Wir atmen immer. So, ne? Also müssen wir ja irgendwie zum Leben, ne? Also ich glaube, wir sind genauso wie wir immer atmen, sind wir auch immer irgendwie im Austausch mit Gott. So. Aber es gibt ja manchmal Situationen, wo man sich bewusst Zeit nimmt zu atmen. Wenn man meditiert oder wenn man irgendwie mal tief durchatmen muss. Und so ähnlich sehe ich das halt eben auch mit der Beziehung zu Gott. So ist es etwas, in der ich immer stehe. Dieser Austausch ist irgendwie wie immer da und muss nicht immer bewusst sein. Mhm. Kann aber zwischendurch einfach mal bewusst und intensiv gemacht werden, um es halt eben zu intensivieren. Das heißt, wenn ich mir bewusst atme, dann versuche ich ja meinen Atem zu intensivieren und bewusst wahrzunehmen. Und so sehe ich das persönlich irgendwie auch mit der persönlichen Beziehung mit Gott.
Mhm. So. Ja, kann ich mitgehen. Kann ich mitgehen.
Aber wie gesagt, mit dieser ganzen Persönlichkeitskiste oder so weiß ich immer noch nicht. Ich find das ganz schwierig, mir Gott als Mensch menschliches gegen, also wie soll ich das sagen, wenn man an Person denkt, denkt man einfach direkt an Mensch, so, und ich find es ganz schwer, Gott menschlich zu denken.
Mhm.
So, es fängt damit an, dass, wie gesagt, Gott ist weder männlich noch weiblich, weil sonst das männliche oder das weibliche Gott wäre, finde ich schwierig, geht nicht. Ich finde Gott mir als Geist vorzustellen irgendwie auch schwierig, weil Geist schon wieder etwas Kompakteres hat als das, wie ich Gott empfinde, so. Ich meine, vielleicht sind das auch die vielen Bilder, die man so von Geistern irgendwie allgemein hat, die das irgendwie so ein bisschen verwirren. Unter einem Geist stelle ich mir auch irgendwie was anderes vor. Deswegen find das sehr schwierig, da
auch. Ja, das ist im Prinzip diese Idee der Fremdheit Gottes. So, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es dann richtig und gesund ist, Gott im Gespräch auch als ein Du anzusprechen. Weil das, glaube ich, diese Spannung dann darstellt. Also auf der einen Seite hat man eben die Fremdheit Gottes, Und im Gebet, in der persönlichen Ansprache Gottes, dann aber auch die Nähe. Weil das ist ja beides. Ja? In ihm weben und sind wir. Ja, also es gibt die Nähe und die Distanz. Beides gibt es in der Gottesbeziehung, würde ich sagen. Hm. Genau. Ich finde aber dann auch spannend, ich finde, dass man da über die Praxis, gerade dann auch über das gemeinsame Beten, dann auch ein Bewusstsein herstellen kann, ne, für Gottes Gegenwart. Dass man sich dessen also bewusst sein kann.
Ich weiß, du magst das nicht so gerne, aber für mich hat Gott, ich sehe die Schwächen von diesem Bild, aber für mich hat Gott total etwas von einer Kraft. Für mich hat das total etwas von der Kraft des Lebens. So. Das Leben, das durch alles halt eben hindurchfließt und immer da ist und immer schafft und weitermacht. Und für mich ist das wirklich wie Atmen, ich öffne mich bewusst dem, was da passiert, dem Guten, dem Leben, was passiert, und werde Teil des Ganzen bewusst und schließe mich dem halt eben bewusst an. Ich finde das völlig okay, das mit einem Du zu machen, so, ne? Aber vom Bild her kann ich halt viel mehr damit anfangen, dass es halt etwas Unsichtbares gibt, was überall um uns herum ist, ein Teil von uns ist und was halt eben diese Kraft des Lebens und des Guten irgendwie ist, dessen ich mich anschließe. Das ist einfach ein Bild, womit ich halt persönlich am meisten anfangen kann.
Also die Kraft als Metapher gibt es ja auch in der Bibel. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass das völlig von der Hand zu weisen ist.
Aber es hat halt eben die Schwierigkeiten. Ja,
also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gott oder das Universum ist das Gleiche. Ja, weil da würde ich jetzt wirklich sagen, da ist Rob Bell mir ein Ticken zu inklusiv. Ja, zumindest wenn man das dann theologisch festnageln würde. Wenn man jetzt sagt, pass auf, du redest mit dem Universum und ich meine damit Gott und das ist sozusagen ein erster Schritt hin für dich zu einer tieferen Spiritualität. Hat der Kosmos oder Universe hat er oft dann gesagt. Ja, also ich sag mal, das wäre für mich eben so ein Schritt auf dem Weg, aber ich glaube eben, dass das Universum ist eben ein verdammt leerer, ein verdammt toter Ort. Da ist eben nicht viel. Das meiste... You don't know. Bitte?
Weißt du nicht.
Doch. Das, was ich weiß, ist, dass das doch, allermeiste weiß, im
du Universum leer. Du bist einfach kein Trekkie. Du hast keine Ahnung.
Ja, das ist okay. Das stimmt. Ich kenne immer noch nicht den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek und... Ich weiß immer noch nicht, in welcher der ganzen Serien dann der Jean-Luc Picard ist und wo der Gandalf ist, nochmal wo ganz anders.
ja, ist okay. Das ist so peinlich langsam.
Nein, aber der Punkt ist der, bei einer Kraft hat man eine gewisse Monotonie. Also das ist, ein Magnet hat eine Kraft, hat eine gewisse Anziehungskraft, kann aber nicht reagieren. Kann sich nicht einstellen. Deswegen kann man da, meine ich, auch keine Beziehung zu haben. Also das ist, glaube ich, jedenfalls nicht das, was Christen versuchen, in Worte zu fassen.
Und Kraft Christin. Ist einfach ein schlechtes Wort, ne? Aber Kraft kann ja auch mehr sein. Die Kraft der Liebe. Ja.
So, ich meine, es gibt bei diesem Gespräch über ist Gott eine Person, gibt es auch noch eine andere Dimension. Also du hast schon gesagt, wir können Person eigentlich nur in Körper denken.
Ja.
So, und wenn jetzt Gott aber keinen Körper hat, sondern weil Gott Geist ist.
Oder in Seele, was aber auch sehr kompakt ist.
Ja, aber dann wird's schon schwierig.
Ja.
So, in der Prozesstheologie reden wir oft davon, dass Gott mehr als Person ist oder mehr als persönlich.
Ja.
Ja, weil eben, also mit dem Körperkriterium, ne, alles ist in Gott. Aber dafür hat Gott eben sozusagen keinen Körper, aber Gott ist irgendwo anwesend immer.
Ich glaube, das, was wichtig ist, man möchte Gott halt eben gewisse Attribute zuschreiben, die man der Kraft nicht zuschreibt. Sowas ja, wie Emotionen.
Ja.
Ne? Sowas wie Emotionen, ne? Mitfühlen, ne? Die Veränderbarkeit, dieses Individuelle, sich drauf ein, auf Situationen einstellen, ja, und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, warum man persönlich will, also eine Persönlichkeit will.
Genau.
Ne? Und das kann ich auch gut verstehen.
Jetzt ist noch eine andere Sache. Und zwar, dass für mich zur Gottesbeziehung eben dazugehört diese Entzogenheit. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig also in der Praxis ist das oft schwierig, weil oft, ich glaube, meine Gewohnheiten in eine ganz andere Richtung gehen. Also, was ich damit meine, ist Folgendes. Oft ist das ja so, dass wenn man jetzt eine Person hat, die in der Hierarchie über einem steht, die viel mehr Macht hat, dann versuche ich durch bestimmte Dinge diese Person irgendwie für meine Zwecke einzubinden. Also das macht man zum Beispiel durch Schmeichelei. Ja, Schmeichelei ist ein perfektes Mittel, um eine Person, die, also ein perfektes Mittel nicht, aber es ist ein Mittel, um eben eine Person, die in der Hierarchie über mir steht, irgendwie ein Stück weit zu kontrollieren.
Ja.
Und oft ist meiner Meinung nach Spiritualität was Ähnliches.
Ja.
Ja, dass ich eben, ich habe eine unsichere Welt, ne? Ich möchte deswegen Schutz haben, ich möchte bewahrt werden.
Mhm.
Also spreche ich den großen Gott an, und probiere,
ihn auf meine Seite zu ziehen.
So, um damit eben auch die Welt ein Stück weit kontrollieren zu können.
Ja.
So, das wäre zumindest eine religionskritische Anfrage an die Gottesbeziehung. Ja, ist Gottesbeziehung letztendlich eine Form von, oder wo kann es dazu, wo kann Gottesbeziehung pervertiert werden zu einer Form, um Kontrolle über Gott auszuüben?
Ja. Ich vermute, da würde Adam ja jetzt nicht so mitgehen, aber ich persönlich finde diese ganze Hierarchiegeschichte mit Gott auch schwierig. Also ich bin da ein bisschen arrogant, muss ich sagen. Also Geschenk Gottes, alles Mögliche, was ich wahrscheinlich nicht bin, aber ich bin Körper und ich bin da und ich bin frei auf einer gewissen Ebene. Also zumindest hat Gott mir eine gewisse Freiheit gegeben, so wie er mich geschaffen hat. Klar kann man jetzt über Entscheidungsfreiheit und alles auch nochmal Einflüsse, Umwelt, bla bla bla, über alles nochmal reden oder so. Aber im Endeffekt bin ich so arrogant zu sagen, dass ich für Gott auch ein Gegenüber bin.
Mhm.
So. Und dass ich das auch einen ganz wichtigen Punkt finde und dass ich die Auseinandersetzung auf der Ebene einfach auch total wichtig finde. Und dieses, wenn man halt eben seine eigene Verantwortung in dieser Gottesbeziehung irgendwie auch nicht ernst nimmt, dann finde ich das auch sehr schwierig. Wenn meine ganze, also diese ganze What Would Jesus Do Geschichte, so nach dem Motto, ne? Wenn man halt eben alles, wer man und was man ist, irgendwie auf eine Ebene aufgibt und einfach nur wie eine Marionette von Gott gelenkt werden will, dann finde ich das schwierig.
Und ja, wenn das große Ziel eben ist, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Genau. Ja?
So, und damit, wenn damit gemeint ist eben nicht, ich lasse mein Wesen, meinen Charakter von Gott verändern, so dass ich mehr menschlich bin, sondern wenn das meint, ich treffe keine Entscheidungen mehr, sondern jetzt trifft Gott die Entscheidung für mich, dann ist das, glaube ich, schwierig. Und das kann schon ziemlich seltsame Gestalten annehmen. Wenn man dann später dann dafür betet, neben wem sitze ich im Bus und welches T-Shirt kaufe ich und welchen Schuh ziehe ich zuerst an? Ne, weil es könnte ja irgendeinen Einfluss haben.
Ja.
So, da haben wir ja auch letzte Folge mit dem unter dem Stichwort, hat Gott einen Plan für mein Leben? Also,
ja, genau. Haben wir auch kurz drüber geredet, ja.
Ja, also aber Gottes Beziehung muss immer zur Mündigkeit führen, denke ich.
Genau, und ich habe das Gefühl, dass viele Christen ihre Mündigkeit auch gar nicht ernst nehmen.
Mhm.
Also, dass so ein gewisses, ich sage jetzt mal, Selbstbewusstsein Gott gegenüber irgendwie fehlt. Ne? Also diese Idee von aktiv sein, von mitdenken, von ich finde halt eben, sich auf Gott und sein Wirken einzulassen, auf sein Locken quasi zu hören, ist für mich halt eben eine sehr viel tiefere und selbstständigere Sache, als das oft so klingt. So, ja. Ne? Also wie ich weiß immer noch dieses Emergent-Treffen, wo es einfach darum geht, Gott kann die Welt nicht alleine retten. Mhm. So, das ist ein Kooperationsgeschäft. Mhm. Und das finde ich irgendwie wichtig. So, ne? Also dass man sich einfach auch ernst nimmt. Als selbstständiger Mensch, der selbstständig und besonders geschaffen ist, der in allem, wie er ist, irgendwie einzigartig ist und Gott einen auch für voll nimmt. Mhm. So.
Es gibt, glaube ich, im Judentum dieses Motiv des aufrecht stehenden Menschen. Also der Mensch, der aufrecht steht vor Gott. Ja. Der eben nicht kniet, sondern der aufrecht steht. Finde ich sehr, sehr spannend.
Finde ich echt groß. Also wie auch immer man seine eigene Beziehung zu Gott oder so leben und beschreiben will, und ich will, auch wenn es vorhin so geklungen hat, niemandem da irgendwas abreden oder so, aber ich möchte jeden doch wirklich ermutigen, sich selber auch vollzunehmen, so wie Gott einen vollnimmt.
Ja, und die Frage wäre, ob das dann nicht auch ein sehr, sehr starker Ausdruck von Gottes Beziehung ist.
Ja.
Ja, also für mich, ich stelle mir Gottes Beziehung eben auch vor als ein... also für mich ist Gottes Beziehung... ist etwas, ein Ping-Pong-Spiel, eine Wechselwirkung. Und das, was dadurch entsteht, ist eben mehr Leben, ist mehr, mehr Gesundheit, mehr, also Gesundheit im Sinne von Aufleben, sowas in der Art.
Ach, Entschuldigung, ich muss gerade mal Nasen putzen. Ja, da gehe ich total mit.
Ist eben, mehr, also gibt's nicht bei Richard Rohr diesen Begriff, das wahre Ich?
Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube schon. Na, diese Idee, mehr das zu werden, was man selber ist. Ja. Die wahre Identität.
Ja.
So, das ist auch alles sehr, sehr abstrakt, aber ich glaube, dass man das im Leben schon... antreffen kann.
Zumindestens immer mal wieder. Ja. Und immer mehr vielleicht. Ja.
Das denke ich schon.
So, hatten wir noch was auf der Liste?
Ja, ich hatte eine Liste. Ich weiß noch nicht, ob wir noch Zeit haben, aber ich glaube schon. Also ein Punkt, der mir noch wichtig wäre. Und da haben wir noch Zeit für. Ein Punkt. Ich glaube, dass Beziehungen, wenn ich jetzt mal so menschliche Beziehungen nehme, Beziehungen haben immer auch was mit Geschichte zu tun.
Mhm.
Man lernt sich irgendwo kennen, man erlebt Dinge zusammen.
Gesundheit.
Dankeschön. Und genauso wie die eigene Geschichte ganz stark dazu beiträgt, dass man eine Persönlichkeit wird, so glaube ich, trägt die Geschichte auch dazu bei, dass eine Beziehung sich formt. Und ich glaube, dass das aber wiederum ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist, wo ich glaube, die Christenheit neue Antworten finden muss und wo es hakt im Moment.
Ja. Der hat das doch noch reingemogelt.
Ja, ja, ich wollte es reinbringen. Ich wollte es reinbringen.
Na, do it.
Okay. Also, wenn ich jetzt, ich würde jetzt mal als Analogie, als Bild, würde ich zum Beispiel den Sport nehmen.
Sport.
Heute Abend ist ja Pokalfinale.
Hey, Jürgen Zahn, wo bist du?
Der Inzahn.
Wen interessiert Dortmund schon, ey? Pff.
Muss heute gucken, wie Dortmund abschneidet. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon zu Ende ist.
Wir haben bestimmt verloren, schon. Verdient hast du es. Nein, mal Witz.
Na, wahrscheinlich haben die gewonnen. Jedenfalls, man stelle sich vor, Sport, Fußball, da, wenn man zu so einer Großveranstaltung kommt, da gibt es eine ganz klare Geschichte. Und jeder, der in das Stadion geht, kriegt diese Geschichte automatisch mit. Die Geschichte ist ganz klar. Man weiß, okay, es gibt Team A, es gibt Team B, es gibt ein Spiel, 90 Minuten, das Spiel hat die und die und die Regeln und jeder bekommt direkt mit, wird in dieses Spiel einbezogen und ist Teil von dieser Geschichte. So, und dann und diese Geschichte, die läuft eben darauf hinaus, dass ein Team gewinnt und ein Team verliert. Bei Pokalspielen ist das immer so. Jetzt stelle man sich vor, dass es irgendeine ganz verrückte Lichtgestalt gibt, irgendein Präsident von so einem super Fußballverein, und der hat auf einmal die Idee und sagt, ey, also dieses Gewinnen und Verlieren, das ist eigentlich eine schlechte Sache. Und dann fängt der an und fängt an, den ganzen Funktionären und den ganzen Trainern und Spielern und so weiter, fängt er an, das zu erklären. Ey, dieses Gewinnen und Verlieren ist schlecht, ja, weil was weiß ich, du versuchst jetzt eben das Spiel zu gewinnen und dann guck mal, was macht das aber mit den Verlierern, ist doch irgendwie voll blöd, und wenn du dann gewonnen hast, im nächsten Jahr musst du wieder von vorne anfangen, dann fängt das Spiel wieder von vorne an, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Und die Leute würden auf einmal merken, ja, das stimmt, also dieses Gewinnen und Verlieren, das ist echt irgendwie blöd und so, und irgendwie würde keiner mehr diese Gewinner-Verlierer-Story so toll finden. Und auf einmal würden ganz, ganz viele Menschen, würden diese Gewinner- und Verlierer-Story, würden die ablehnen. Was würde diese Krise, diese Story-Krise, was würde die mit solchen Großveranstaltungen und mit dem Sport an sich machen? Wenn nämlich dann auf einmal, wenn eben die Story nicht mehr klar ist, dann ist es auf einmal, ja, warum gehe ich denn jetzt noch ins Stadion und warum soll ich jetzt jeden Tag trainieren? Warum spielen wir gegeneinander? Und dann würden vielleicht einige sagen, ja, kann man das nicht irgendwie hinkriegen, das Spiel irgendwie so zu machen, dass es keine Gewinner und keine Verlierer gibt? Und dann würden alle sagen, ja, aber dann ist es eigentlich langweilig. So, und ich glaube, dass ein ähnliches Problem im Moment wahrscheinlich noch sehr viel umfassender, aber auch in der christlichen Theologie vorherrscht. Und also jetzt zum Beispiel, jetzt ist ja gerade an dem Wochenende auch hier Evangelischer Kirchentag, und einige Kritiker sagen ja, das Problem ist, dass die Kirche gar nichts mehr glaubt. Ne, die glaubt eben nichts mehr. Die haben keine Botschaft mehr. Die haben keine Story mehr. Und dann gibt es eben auch viele Christinnen und Christen, die eben auch in ihrer Glaubensreise ganz viele Dinge neu überdenken, und wo dann eben auch die Sache ist, ja, also früher hatte ich eine ganz klare Story, ne, konnte man mit diesen vier Gesetzen, konnte man das sagen. Ne, bist Sünder und dann musst du dich bekehren und dann kommst du in den Himmel, kommst nicht in die Hölle und hast eine Beziehung zu Gott. So. Und dann gibt es aber eben dann ganz viele Anfragen daran und die Leute überdenken das und auf einmal hast du keine Story mehr und dann...
Ja, aber ganz so ehrlich, was für eine lame Story, wenn die nur aus Himmel und Hölle und Angst besteht. Abgesehen davon glaube ich aus tiefstem Herzen an Himmel und Hölle.
Ja, dazu gibt es eine eigene Folge von Remix.
Ja, bloß nicht an die jenseitige Himmel und Hölle, sondern ich sehe hier Himmel und Hölle ohne Ende.
Ja, aber siehst du das nicht so, dass es dieses Story-Problem gibt?
Ich weiß nicht, ob es das Story-Problem ist. Ich weiß es nicht, ich finde es schwierig. Ich fand das ja auch interessant, weil der Manuel so meinte, so ja, wenn der Wahrheitsgehalt von der Geschichte gar nicht da ist, dann kann man sich ja auch eine andere Narrative suchen, die viel schöner ist. Und ich denke mal so, ja, ich finde es allgemein schwierig, eine schöne Narrative zu suchen, und ich bin halt mit der groß geworden, deswegen nehme ich die, weil ich die ganz okay finde und eigentlich auch keine bessere Alternative habe so. Aber das Ding ist, mir fällt auch wirklich keine schöne Narrative ein, die in dieser Welt so rumschwirrt. So, aber ich finde die Narrative vom Reich Gottes eigentlich eine sehr schöne. Ist doch traumhaft.
Ja, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, man muss eine Klarheit herstellen. Ne? Und das ist ja schon wiederum schwierig. Ne, also setz mal 3 Remix-Leute, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, die glauben alle das Gleiche, aber nimm mal 5 Christen und setz die in einen Hauskreis und lass mal erzählen, was die glauben, dann hast 10 verschiedene Meinungen. So, also ist das nicht ein Problem, dass es eben diese Klarheit gar nicht mehr so stark gibt?
Also, obwohl Klarheit meine große Stärke ist, habe ich da eigentlich nicht so ein Problem. Ich weiß nicht, ich verstehe das ganze Problem nicht. Ich habe da auch nicht so ein Problem mit. Keine Ahnung. Mein Problem ist doch eher, dass mir ganz das, was vielen Leuten das Christentum gibt, mir einfach nicht total Latte ist.
Ja, aber das ist es doch. Das ist es doch. Das, was entsteht, wenn die Story nicht mehr klar ist und nicht mehr inspirierend ist, dann ist es für viele Leute einfach belanglos.
Ich finde meine Story nicht uninspirierend oder belanglos.
Nein, aber es gibt ja eben viele, die dann eben fragen, ja, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich die Welt zum besseren Ort machen will, dann gehe ich wahrscheinlich lieber zu Greenpeace und nicht unbedingt in die Kirche.
Ja, aber das ist ja das Problem der Kirche, nicht der Leute.
Genau.
Weil aber das ich Problem würde sagen, ist halt das eben, dass die Kirche... Ja, jetzt haben wir schon wieder dein nächstes Thema, über das du gerne reden willst. Dude, das sollte eine eigene Folge sein. Das ist eine Katastrophe.
Ja, kann man ja gerne machen. Aber
ja, ganz kurz.
Mein Appell ist eben, ich glaube, dass es eine zentrale Aufgabe ist, wenn sowas wie Beziehung zu Gott Sinn machen soll, dann braucht man eine Story, die relevant ist und die klar ist. Man muss den Glauben so in Worte fassen, dass man da irgendwo auch eine Richtung, ein gewisses Momentum reinbringen kann. Das ist meine These.
Ja, jetzt hast du ein Dilemma aufgeworfen und keine Antwort.
Doch, ich würde sagen, wie gesagt, man muss eben man muss den Glauben... Also unsere Aufgabe ist, den Glauben besser in Worte zu fassen.
Mhm.
Oh Mann. Ja.
Verschwende, aber schön, dass du es nochmal reingeschossen hast. Ja, okay, also müssen wir vielleicht mal drüber reden, wie man Glauben besser in Worte fassen kann, dass er auch inspirierend ist. Dass irgendwelche Leute denken, yeah, das ist interessant. Ja, schickt uns Vorschläge. Lasst uns drüber nachdenken. Ich beende hiermit jetzt diese Folge.
Mache er sie das.
Alles klar. Es war mir eine Freude. Leute, bis bald.
Bis dahin.
Bleiben im Gespräch.
Bis dahin.
Ciao, ciao.